Ja, heute die Predigt. Eben, ich hoffe jetzt nicht, dass diejenigen, die vielleicht noch nichts gewusst haben von dem, jetzt erschlagen sind und da nichts verstehen von der Predigt, wäre schade. Aber ich denke auch, dass es auch für viele motivierend sein kann, auch dieses Zeugnis. Gut, Hans-Jörg hat ja letzte Woche über Römer 12 eigentlich da den Abschluss gemacht. Wir sind ja sehr lange dran gewesen an diesem Kapitel mit vielen Aufrufen, auch an den Gläubigen, wirklich ein gottgeheiligtes Leben auch zu führen. Und da kam auch der Zorn Gottes, oder der Zorn gibt Raum dem Zorn auch zum Ausdruck. Ich habe auch letztes Jahr eine Predigt über dieses Thema auch gemacht, über den Zorn Gottes, der über die Welt kommt, weil die Menschen Gott nicht die Ehre geben. Und heute möchte ich das auch noch ein bisschen vertiefen. Was ist dann der Grund wirklich dahinter? Der Grund dahinter ist nämlich eigentlich der sündhafte Mensch, die Sünde im Leben oder auf der Welt, die häufig auch noch herrscht. Wenn wir mal anschauen, die Sünde, wenn ich das eingebe in das Bibelprogramm oder suchen lasse, wie häufig der Begriff Sünde in der Bibel vorkommt, was denkt ihr? Wie viel Mal wird das erwähnt? Kommt ein bisschen auf die Übersetzung drauf an. Aber ich habe die neue Luther-Übersetzung gewählt. Er hat einen Vorschlag. Wie häufig kommt Sünde vor? 500 Mal. Also man würde fast schon meinen, Marian hätte es gezählt. Also ich glaube, wir müssen gar keine Gegenvorschläge, die sind so schlecht. Also 580 Mal kommt Sünde vor in der Bibel als Wort. Im Zusammenhang dann noch mehr, aber wirklich als Wort Sünde 580 Mal. Im Vergleich Liebe, wir reden häufig in unserem christlichen Denken über Liebe. Was denkt ihr, ist Liebe? Wie häufig kommt Liebe vor? Ich glaube, ich kann die Predigt aufhören. He? Ich glaube, ich sei zu gut da. 219 Mal. Also ich habe jetzt keine Preise da, aber ich finde da, kann ich Amen sagen. Nein, nein, ich möchte schon noch was anderes sagen. Aber das Bewusstsein. Sünde kommt so viel mal häufiger vor wie Liebe. Und deswegen denke ich auch, lohnt sich's auch, über die Sünde uns Gedanken zu machen. Ich bin auch über das Predigtthema ein bisschen gestolpert, als ich in letzter Zeit die Mosebücher durchgeackert habe in der stillen Zeit. Einiges ist so sehr gut verdaulich, da die schönen Geschichten, die spannenden Geschichten aus dem Alten Testament. Anderes ist, schon wieder ein Gesetzeskapitel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und so, aber sind da ein bisschen mühsamer. Aber ich möchte da auch sagen, es sind ganz spannende Elemente auch drin in diesen Sachen. Und mir ist aufgegangen, wie Gott eigentlich mit Sünde umgeht, mit diesem Thema und auch seine Heiligkeit immer wieder ins Zentrum stellt. Da ist er kompromisslos. Und da möchte ich heute ein paar Gedanken bringen. Kürzlich habe ich auch die Aussage gehört von einem Christen, ja, im Alten Testament war das noch ganz schlimm mit der Sünde. Da hat Gott ganz fest ins Gericht gegangen mit der Sünde. Aber heute, wir leben ja im Neuen Testament, ja, da ist Toleranz da ziemlich, ist ja nicht so schlimm, wie die Sünde da ist. Das ist richtig. Wir haben ganz einen neuen Stellenwert der Sünde. Eben, es könnte dann so sein, oder? Der Pfarrer, der was angestellt hat, oder? Hat dann eine Tafel und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und da kommt der Stein von Gott. Möchte damit sagen, Gott ist es sehr ernst mit der Sünde, immer noch. Ich denke, es ist nicht ein Thema, was wir einfach auf die Seite legen können und sagen, ja, komm, heute leben wir doch alle zusammen, schön in Einheit und haben wir ja nur tolerant mit den anderen, aber auch mit uns selber. Da möchte ich etwas dazu bringen heute Morgen. Ich habe einen Vers aus dem Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 56. Das ist eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung. Wir waren ja im Römerbrief, ist lange drin. Eine wunderbare Zusammenfassung des Hauptthemas des Römerbriefes. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Wenn ich das aus der Genfer Übersetzung noch lese, die ein bisschen die Inhalt versucht, noch stärker wiederzugeben, steht, der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Also dieses Spannungsfeld zwischen Tod, Sünde und Gesetz. Und da möchte ich das in zwei Teilen gliedern. Einerseits der Stachel des Todes mal anschauen, die Sünde, und das Gesetz als Kraft der Sünde. Wie sieht die Bibel, wie sieht Gott das? Und eben, wie sieht Gott Sünde? Bestimmt seid ihr schon mal von einer Wespe gestochen worden. He? Der Stachel, deswegen ist da das Bild der Wespe. Da ist der Einstich, da hat es gepiekst. Oder? Da ist der Stachel, der wehtut. Dann entweder die Wespe zieht wieder den Stachel raus, die Biene muss man selber dann rausnehmen und dann beginnt es zu schmerzen. Eigentlich auch wie bei der Sünde. Die Tat der Sünde ist, würde ich wie vergleichen mit dem Einstich irgendwo und die Schmerzen nachher sind wie die Konsequenzen der Sünde, die auch weiter noch gehen, die nicht einfach weg sind. Und dann möchte ich da auch unterscheiden zwischen der Grundsünde, eigentlich dem sündigen Menschen und den Sünden im Alltag, die wir auch immer wieder ausgesetzt sind, ausgeliefert sind. Zum ersten Thema hatte ich letzte Woche an unserer Lehrerkonferenz hatte ich mit einem Mönch stündiges Gespräch ungefähr über genau das Thema. Was ist Sünde und was nimmt eigentlich unsere Sünde weg? Wie können wir das, wie geschieht das, dass wir als Sündigen, als in Sünde geborenen Menschen dann nicht mehr sündig sind und den Eintritt in den Himmel haben? Wir waren uns einig, Gott kann keine Sünde tolerieren, absolut nichts. Im Himmel ist alles perfekt. Im Himmel gehört die Sünde nicht hin. Kompromisslos. Wir waren uns auch einig, dass Gott wirklich auch das nicht tolerieren kann. Gott muss einen Plan finden, und um diese Trennung vom Menschen zu Gott, und das ist die Sünde, zu bewerkstelligen. Aber wo wir uns nicht mehr einig waren, war eben die Art. Ich habe ihm versucht darzulegen, wie ich das sehe und habe einige Sachen auch aus der Bibel genommen. Das eine ist das Kapitel wirklich von Nikodemus, der zu Jesus geht und sagt, Jesus, du musst von Neuem geboren werden. Du musst von Neuem geboren werden, um in den Himmel zu kommen. Und dann bist du da. Und wenn du von Neuem geboren bist, hast du das Recht. Wunderbare Einführung vorhin. Haben wir die Testamentseröffnung im Himmel. Und die geschieht bei der Wiedergeburt. Die geschieht genau dann. Und da war eben, er meinte, ja, das ist die Taufe und so weiter. Und ich habe das dann schon ein bisschen in Frage stellen können. Schön war auch, wir hatten einige Zuhörer auch noch am Tisch, die dann still zugehört haben. Ich hoffe, dass diese Gespräche, diese Fragen wirklich auch Herzen bewegt haben. Sonst noch. Die Sünde, wenn wir als sündigen Menschen geboren werden, Kinder muss man ja nicht zeigen, sich zu wehren und zu täubeln, das geht eigentlich ganz von selbst. Ich habe das meinen Kindern nie beigebracht, aber sie machen es trotzdem. Ich glaube, da ist die Sünde ganz klar verhaftet im Menschen drin. Aber wir haben Frieden, indem Gott uns diesen Weg eröffnet hat. Der zweite Aspekt ist eigentlich das, was im Alltag auch ist. Immer wieder werden wir konfrontiert mit unseren Sünden auch im Alltag. Und dazu habe ich vor einiger Zeit, also schon ein Weilchen her, ein Bild gemalt. Nur dass ein bisschen zum Ausdruck kommt. Seht es einigermaßen. Dann müsst ihr halt kurz aufstehen, vielleicht hinten. Da ist Jesus, so eine modernen Umsetzung vielleicht ein bisschen dargestellt, mit der Dornenkrone auch. Und er hat Tränen in den Augen. Hier sehen wir eine Hand, die uns eine Frucht anbietet. So ganz verlockend. Das Bild habe ich benannt, Baum der Erkenntnis, also wirklich auch aus der Idee des Gartens Eden, die Frucht der Verlockung, auch der Sünde. Und rundherum habe ich da, also immer von hinten wahrscheinlich weniger gut, so verschiedene Sachen dargestellt, was ich denke auch, was Gott, was Jesus zu Tränen bringt, in der heutigen Zeit auch. Sei es, man lehnt Gott ab, man mordet, man hat schlechte Gedanken, man geht da, setzt eben sich selber dann über Gott und sagt, ich bin Erschaffer von diesen Gebäuden, von dieser Welt und nicht Gott. Und das möchte ich auch ein bisschen, möchte später noch aufs Bild dann mal zurückkommen. Das sind so diese Sachen, die wir auch als Christ herausgefordert sind, immer wieder auch darin leben zu wollen, das in der Heiligung. Gott ist, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und wir können zu ihm kommen, aber trotzdem ist es ihm ernst mit der Sünde. In der Gesellschaft ist Sünde nicht, das Wort wird veraltet, ist nicht, ja, vielleicht wird höchstens mit zu viel Schokolade essen als Sünde bezeichnet oder sündhaft mit Erotik oder so, aber also als Druckmittel der Kirche in früheren Zeiten, aber sonst wird Sünde eigentlich nicht mehr wirklich ernst genommen. Die Bibel hat verschiedene Bilder im Zusammenhang mit Sünde. Das eine ist Licht und Finsternis. Gott ist völliges Licht. Gott ist das Licht, bei ihm gibt es keine Finsternis. Das steht auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Ist keine Finsternis, wirklich kein Müh, gar nichts. Und die Finsternis wird häufig als Sünde dargestellt. Also Gott ist eigentlich genau das Gegenteil von Sünde. Und doch muss Gott sich damit beschäftigen, von Anbeginn weg. Und das ist die größte Störung eigentlich. Die Sünde ist die größte Störung in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die größte Störung, die uns eigentlich wegbringt von Gott. Die Krankheit zum Tode steht auch in der Bibel. Sünde ist in die Welt gekommen mit dem ersten Menschen. Und seitdem hat Gott immer wieder versucht, diese Brücke, diese Beziehungsferne anzugehen und Wege zu darzulegen, auch dem Menschen, wie wir in diese Beziehung wieder kommen können. Und im Alten Testament ist das eben ganz häufig über diese Gesetzesbücher, über die Gesetze gemacht worden von Gott. Wir lesen eben, wie ich schon angedeutet habe, viel lieber die spannenden Geschichten im Alten Testament. Aber wenn wir wirklich diese Bücher auch über die Gesetze mit dem Fokus auf Jesus lesen, mit dem, was Jesus erfüllt im Neuen Testament, dann bekommt es ganz einen neuen Wert auch. Das ganze Testament, würde ich sagen, das Alte Testament ist auf Christus gerichtet. Ist ganz spannend, ist alles auf Christus gerichtet. Das Alte Testament, obwohl die Menschen das nicht kannten in dem Sinne, Jesus keine Beziehung zu Jesus haben konnten, aber das ganze Alte Testament ist christozentrisch, sagt man auch. Ist wirklich auf das gerichtet. Im Alten Testament gab es einen Grundsatz. Ah ja, hier haben wir noch Adam und Eva da. Ja, vielleicht das noch. Sünde, rein von der Bibel her, beinhaltet das zwei Bedeutungen vom hebräischen und griechischen Wort. Das ist Übertretung einerseits, also wenn ich irgendwo was übertrete, eine Linie, eine Kante, eine Grenze, und Zielverfehlung. Zielverfehlung bedeutet auch, Gott gibt meinem Leben ein Ziel. Und wenn ich dem nicht gerecht werde, wenn ich irgendwo daneben gehe, ich habe die Freiheit. Gott gibt uns die Freiheit. Dann ist es Zielverfehlung. Also diese zwei Aspekte sind mir noch ganz wichtig gewesen. Und wenn wir jetzt ins Alte Testament zurückgehen, dann, ich möchte das ein bisschen aufrollen von daher, um wirklich aufzuzeigen, was das Alte Testament auch für einen Riesenschatz beinhaltet, anhand dieses Beispiels jetzt über die Sünde. Vom mosaischen Gesetz her war ja der Priester zwischen Mensch und Gott. Er musste Opfer bringen für die Sünden der Menschen. Wenn jemand gesündigt hat, ist er zum Priester gegangen, hat ein Tier mitgebracht, der Priester hat dann geopfert und so kam die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wieder ins Reine. Und das Alte Testament beschreibt eben immer wieder diese Möglichkeiten, wieder ins Reine zu kommen. Heute können wir direkt zu Gott, mit Gott reden auch. Und es gibt diese Opferrituale, die ganz genau beschrieben sind. Und die Bibel unterscheidet vier Opfer. Das ist das Brandopfer, das Speiseopfer, das Friedensopfer und das Sündopfer. Das Sündopfer ist manchmal auch mit dem Schuldopfer auch noch verknüpft. Das wäre jetzt, würde zu weit gehen, das jetzt alles zu beleuchten. Ich möchte einfach das Sündopfer jetzt mal herausgreifen, um zu schauen, wie das auf Jesus bezogen werden kann. Ich habe das nämlich als Jugendliche, fand ich das irgendwie, wenn ich mit Gott im Gebet war, fand ich das irgendwie schräg. Gott macht das so kompliziert mit Jesus, ich glaubte schon, aber das war so kompliziert, oder? Wieso hat Gott jetzt Jesus genau so geschickt in die Welt und wieso musste Jesus so sterben? Gott ist ja allmächtig, hätte das ja anders machen können. Das hat mich lange beschäftigt, bis ich das habe erkennen dürfen, dass das einen ganz, ganz engen Zusammenhang hat mit dem Alten Testament und mit diesem Gesetz. Wir haben ja am Anfang vom Vers gelesen, das Gesetz hat Macht über die Sünde. Also das stellt die Sünde eigentlich da dar. Und da ist es ganz spannend, wenn wir das Sündopfer zum Beispiel anschauen, ich werde dann, das meine ich allzu lang mache, das Sündopfer musste dargebracht werden. Für einen Priester musste es ein Stier sein, ein Jungstier, makellos natürlich, oder? Für die Fürsten war es nur ein Ziegenbock. Daher kommt auch das Wort Sündbock, oder? Ziegenbock. Und für den normalen Menschen war es eine Ziege, ja? Für das Sündopfer, nur für das. Und es musste dann nach gewissen Ritualen geopfert werden, geschlachtet, also getötet werden, geopfert werden. Und da sind die wichtigsten Aspekte draus. Also, mal wenn wir nur schon die Altarsituation anschauen. Das Opfer musste auf dem Altar geopfert werden. Jesus hatte das Kreuz als Hinrichtungsstätte. Also es war irgendwo ein Objekt da. Beim Opfer war der Jungstier als wertvollstes überhaupt denkbares Gut für einen Bauer oder für irgendwie die Menschen. Das war das Hoffnungsvollste, was überhaupt war zu damaliger Zeit. Ein riesiges Kapital. Jesus wurde von Gott Vater geschickt in die Welt, um ja für uns zu sterben. Sein Kostbarstes hat Gott uns gegeben. Und es war makellos, der Stier. Und Jesus war sündlos. War absolut sündlos. Der einzige Mensch, der das überhaupt von sich sagen könnte. Das Fett, das eigentlich für Sinnbild auch für die Sünde steht, vom Tier, musste außerhalb des Lagers gebracht werden und dort verbrannt werden. Jesus wurde mit anderen Sündern außerhalb der Stadt Jerusalem auf Golgatha hingerichtet. Die Sünde wurde da sinnbildlich ans Kreuz genagelt. Und Blut musste im Ritual besprengt werden, vor dem Altar, als Zeichen, dass die Sünde jetzt reingewaschen ist. Jesus hat das Blut vergossen und das Blut ist rausgeflossen aus seinen Wunden, als Sinnbild für die Reinigung für die Menschen. höchst spannend. Jesus hat das perfekte Opfer gebracht, im Bild des Alten Testamentes. Gott war sich selbst treu, konnte dem nicht übergehen. Er musste das völlig entsprechen, was Gott auch in seinem Grundgesetz gegeben hatte. Ich finde das hochspannend. Jesus wird auch im Hebräerbrief als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks genannt. Oder dann später auch, so ist Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden. Also der alte Bund und der neue Bund. Den neuen Bund feiern wir auch heute noch im Abendmahl. Das Zeichen des neuen Bundes als Einsetzungsmoment auch. Genau, Jesus hat das wirklich als perfektes Opfer dargebracht. Und Jesus ist gekommen, das sagt er selber, auch die Propheten aufzulösen. Das sagt er in Matthäus 5,17. Glaub nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Gesetz Gottes zu erfüllen und in Perfektion zu erfüllen. Und die Opferhandlungen auch aufzulösen. Wir müssen nicht mehr denken, dass wir da noch Opfer in dem Sinne des Alten Testamentes bringen müssen, sondern es ist ein für alle Mal gemacht. Heute, wie reagiert Gott auf Sünden? Wie reagiert Jesus auf Sünden? Paulus schreibt auch im Römerbrief, was ich anfangs inhaltlich zitiert habe, weil die Menschen Gott nicht die Ehre gaben, hat er sich ihnen selbst hingegeben. Ist eigentlich, was das Bild darstellt. Jesus ist traurig über die Sünden der Welt, aber er greift nicht aktiv ein. Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen, weil sie Gott nicht die Ehre gegeben haben. Hat Gott sie dahingegeben in die Begierde ihrer Herzen. Und dann kommen ganz viele Darlegungen auch von dieser Welt. Ich habe sie da ein bisschen in der Folie aufgezählt. Sie erheben sich über Gott. Sie sagen, wir sind die Großen. Es geht um uns und nicht um Gott. Sexuelle Auswüchse wird dann auch im Römerbrief da dargestellt. Da, wenn wirklich die Menschen nicht mehr Gottes Ordnung befolgen, sondern heutzutage auch Ehe, Beziehung, wird da gehalten, wie man gerade Lust hat und nicht nach einer Ordnung. Die Ordnung wäre ja für uns gegeben und nicht für Gott. Aber das realisieren viele Menschen nicht. Es entsteht auch Hass aus dem eigenen Egoismus heraus. Der Egoismus verführt uns zu einer negativen Einstellung zu unseren Mitmenschen. Ich zuerst. America first, me first, alle anderen first und die anderen kommen dann irgendwann nachher. Ich glaube, Paulus, als er das beschrieben hat, hat wirklich auch ein prophetisches Wort dahingegeben, in unsere Zeit hinein. Ich denke, es war auch schon schlimm dazumal, hat es ihn beschäftigt, verletzt auch. Aber heutzutage denke ich, leben wir in einem aufgeklärten Europa und trotzdem, ist vieles von dem da. Was ist mit uns selber? Gott drängt sich uns nicht auf. Er lässt uns da die Freiheit, aber ist da. Er sieht uns, er sieht dich, er sieht mich. Auch mit unserem Leben. Er durchleuchtet uns. Er kennt jeden Gedanken von uns. Und es lässt ihn nicht kalt. Er weiß, wir können nicht perfekt leben. Wir haben keine Chance. Und er ist für diese sündhaften Gedanken und Taten gestorben. Aber ist doch so nahe, auch die Sünde manchmal. Die Verlockung des Apfels ist so nahe. Nur eine kleine Notlüge. Kein Problem, oder? Nur eine kleine ein kleiner schlechter Gedanke oder ein Klick ins Internet, wo das nicht gut ist. Es ist so schnell, so nahe auch die Sünde. So ist der Stachel der Sünde auch in unserem Leben immer latent da. Das ist die Art, wie Gott uns einfach selber überlässt. Das ist die eine mögliche Art. Also Gott reagiert ganz unterschiedlich auf Sünde. Das ist das eine. Die andere Art, die ich mit euch anschauen möchte, ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira, zwei Menschen, Mann und Frau, die sich vielleicht am Pfingsten bekehrt haben, in dieser Zeit, wo ganz, ganz viele zum Glauben gekommen sind. Und haben miterlebt, wie Gott Gemeinde baut. Wie viele Menschen einfach Reich Gottes gespürt und erlebt haben da. Und da war es auch, haben sich viele Menschen überlegt, wie kann man der Gemeinde helfen. Viele haben Geld gegeben, es war ihnen zu spenden. Menschen haben viel Geld gegeben. Ananias und Sapphira haben auch überlegt, wie können wir Geld generieren, haben sie überlegt. Wir verkaufen unser Grundstück. Super Idee, oder? Toll. Gehen wir das dann weiter. Und dann steht es auch in der Bibel, ein Mann mit Namen Ananias und Sapphira, seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Eigentlich kein Problem. Wir haben ja Freiheit, zu behalten, wie viel wir wollen. Das Problem war aber ihre Haltung. Die Haltung, wo sie gesagt haben, wir verkaufen und wir möchten aber möglichst gut vor Gott und den Menschen dastehen oder vor den Menschen dastehen. Sie müssen ja nicht alles wissen. Wir haben ja eigentlich alles gegeben. Wir sind gute Christen. Wir sind so Vollgas-Christen, so richtig mit Vollgas unterwegs. Und ja, das wird niemand merken, oder? Es ist schließlich auch keine Sünde, oder? Wir haben nur ein bisschen da. Wir betreiben nur ein wenig. Und wir machen eigentlich Gutes. Und Gott kann ja insgesamt ja zufrieden sein mit uns. Na, vielleicht die Einstellung von Ananias und Sapphira. Weißt du, von uns kennen die Geschichte. Petrus hat sie konfrontiert mit dem. So ist jetzt Ananias tot zusammengebrochen. Nachher. Deine Frau Sapphira. Sie haben Gott belügt. Sie haben den Heiligen Geist belügt. Und Petrus sagt ganz klar, wer der Urheber dieser Sünde oder dieser Tat ist. Nämlich Satan. Er hat eigentlich dem Ananias das eingeflüstert. Ja, komm, ist doch nicht so schlimm, das merkt doch niemand. Nimm doch einfach was auf die Seite. Sind wir nicht auch immer wieder herausgefordert mit solchen Sachen? Lügen zu glauben über uns selber. Dass wir nicht wert sind zum Beispiel. Ich frage jetzt nicht, wer schon mal diese Gedanken gehabt hat. Wahrscheinlich würden viele Hände gestreckt werden. Oder über unseren Ehepartner. Gerade in der Familie. Die Familie ist heutzutage so angefochten. Sehen wir rundherum. Über unseren Ehepartner Lügen zu denken. Ja, eigentlich habe ich immer gewusst, dass das nicht gut geht. Oder, ja, wieso macht er wieder das? Das ist ja wirklich schlimm. Und man sieht selber die eigenen Gedanken nicht. Solche Lügen. Ganz häufig. Und vor allem, wenn man den Ehepartner selber oder den Menschen selber verurteilt. Auch über Mitmenschen kann man sich aufregen. So richtig aufregen, meine ich. Und da ist so eine Spirale drin, die immer schlimmer wird, oder? Und man kommt fast nicht daraus heraus. Ich habe Stück weit vielleicht. Bin immer noch fest am Lernen. Aber ich versuche das wirklich zu erkennen und sage, Widersacher, du hast keine Macht über meine Gedanken. Geh weg aus meinen Gedanken. Es hilft mir ganz ungemein. Wenn solche negativen Gedanken aufkommen, die ich mich selber aufrege, frage ich, ist es wirklich nötig, mich aufzuregen? Und da kann ich meiner Frau auch viel gelassener begegnen. Auch wenn sie wieder mal die Sachen einfach rumliegen lässt, die ich schon tausendmal gesagt habe, in meinen Verständnis, dass sie nicht da stehen sollten. Aber das sind genau die Sachen, die uns wegbringen, auseinanderbringen und wegbringen von Gott. Gott straft Hananias in dieser Situation. In der Bibel steht, blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Das geht für uns immer wieder die Herausforderung. Gott sieht uns. Gott erkennt unsere tiefsten Gedanken, unsere Sehnsüchte. Aber auch, was wir in uns planen. Und das ist ein Spannungsfeld. Gott weiß, dass wir sündig sind und dass er für uns gestorben ist. Und trotzdem sind wir herausgefordert, in der Heiligung zu leben, mit Gott unterwegs zu sein. Ein weiterer Punkt, eine weitere Frage. Was bewirken Sünden denn? Wieso ist es Gott so wichtig, dass wir in der Heiligung leben? Sünden bewirken, wenn wir da zurückgehen nochmals auf Adam und Eva, Sünden bewirken ein schlechtes Gewissen. Adam hat sofort gemerkt, oh, da ist irgendwas, was ich zudecken muss. Symbolisch für die Sünde gemeint. Ich habe etwas gemacht, was ich nicht durfte. Das Gesetz, das Gott ihnen gegeben hat, hat das aufgedeckt. Bewirkt bei uns ein schlechtes Gewissen. Und ich vergleiche ein bisschen mit einer Barriere oder einem Nebel, das entsteht zwischen mir und Gott, wenn ich sündige. Auch zwischen Mitmenschen. Wenn irgendwas dazwischen steht. Und Gott möchte, dass wir da wirklich zu ihm kommen, ihm das bekennen und in dieser Art auch leben. So wie wir das weiterkommen, dass ihm näher kommen. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, ist auch prophetisch im Jesaja 53 angedeutet. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Als Erfüllung des Gesetzes ist Jesus gestorben. In meinem Leben, wie steht es da? Gibt es Fallen, sage ich denen mal, in denen ich immer wieder falle? Sind Muster, häufig so tiefe Muster innen drin, die kann ich nicht einfach rausgehen. Manchmal ist es sehr lange, jahrelang, wo man dran sein muss. Manchmal sind es auch Kindheitsmuster sogar, die mich prägen in diesen Sachen drin. Die Bibel ruft uns auf zur Heiligung immer wieder, um ein gottgefälliges Leben auch zu leben. Und ich habe da zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich die auf die Sünden fokussieren, ist immer auch wichtig zu fragen. Aber dann entstehen manchmal die Gefahren, wenn ich da nur beharre, dass ich dann einfach die Sünde zu fest fokussiere. Kennt ihr vielleicht so die erste Fahrstunde? Ich weiß nicht, ob ihr da euch erinnert noch an eure erste Fahrstunde. Da der Fahrer dann sagt, ja, pass auf den Pfosten da. Ja, ich pass auf den Pfosten auf. Boom. Hat man manchmal die Gefahr, dass man dann richtig nicht mehr rauskommt aus den Sachen. Man hat eine andere Möglichkeit, auch im Leben, so wie lösungsorientiert oder zielorientiert zu denken, nach vorne zu schauen. Ich möchte zum Abschluss noch 7 Stichworte geben, die uns so wie den Fokus weg von der Sünde auf Gott hin zielen sollen. Wachstumshilfen gleichsam. Und einfach nur, ja, auch vielleicht haben wir schon noch Zeit zu einem Bibelvers noch, ja, also du. Die 7 Bs, Hilfe gegen Sünde, habe ich genannt. Dass man wirklich da den Fokus auf das Positive auch lenken kann. Gottes Wort. Gottes Wort, Jesus sagt selber, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Da sind wir herausgefordert, jeder von uns Disziplin auch zu üben, dran zu bleiben. Ich denke manchmal, oh, jetzt mag ich eigentlich nicht in der Bibel lesen, ich habe doch so viel noch zu tun. Aber trotzdem ist ein Riesensegen, wenn ich mich dazu durchringen kann, um auch die Bibel in die Hand zu nehmen. Ich werde erbaut aus diesen Worten. Das Gebet, das 2. G. Paulus schreibt, ich bete für euch alle mit Freuden. Mit Freuden, weiß nicht, ob es immer uns so geht, aber ist auch manchmal ein Willensentscheid. Ich darf beten, es ist eine Freude zu beten. Manchmal fühle ich mich nicht so, aber ich darf doch sagen, Gebet ist eine freudige Sache. Und da miteinander unterwegs zu sein, oder manchmal helfen auch Gebetslisten oder wirklich Sachen, wo man intensiv dafür betet auch. Ich weiß, viele von euch sind so treue Beter und das ist so ein Geschenk auch an die Gemeinde und an die Umgebung und für uns selber auch. 3. G ist der Gehorsam, den ich anfangs angesprochen habe. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Er hat sich das nicht gescheut, auch Anstrengungen auf sich zu nehmen. Manchmal kann das auch sein bei einem jung bekehrten Christen, dass die Taufe ansteht. Ist ein Gehorsamschritt für mich, ein wichtiger. Ist nicht teils notwendig, aber ist ein Gehorsamschritt. Oder vielleicht bei uns jetzt ganz konkret, wenn wir spüren, eine neue Berufung ist dran, dass wir auch gehen. Das ist Gehorsam. Das vierte G, Gemeinschaft. Apostelgeschichte 2 steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Heute kann man vielleicht sagen, ja, ich habe wunderbare Predigten im Internet. Ich sage auch, die sind wahrscheinlich viel besser, wie ich die heute Morgen euch weitergebe. Aber die Gemeinschaft miteinander ist wichtig. Die kann ich nicht im Internet spüren, sondern die Gemeinschaft zueinander, wo wir einander unterstützen und uns Kraft geben. Gute Quellen, gute Literatur, gute Audioquellen auch, sind immer auch Sachen, die uns aufbauen, die uns im Leben mit Christus weiterbringen, die uns ermutigen, ein Leben mit ihm zu führen, die uns prägen auch. Und dann der Missionsauftrag, der Auftrag von Gott geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Ist auch immer wieder. Wieso sollen wir überhaupt Menschen von Jesus erzählen? Einerseits ganz klar, die Sünde trennt, die Grundsünde trennt jeden Menschen von Gott. Und Menschen dürfen erkennen, dass Gott Gott ist und zu ihm kommen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist auch für uns selber. Ist eine Freude, Menschen zu begleiten, Menschen auch auf diesen Weg mitzunehmen. Und das stärkt unsere Vision für unser Leben, unser Ziel für unser Leben, unsere Bereitschaft für Gott. Und dann das Letzte, die Ganzhingabe an Jesus. Ganze Hingabe an Jesus. In Galater 2 steht, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich lebe, sondern Gott in mir. Und je mehr Raum ich Gott gebe in meinem Leben, desto mehr kann er sich entfalten und mein Leben zum Segen bringen, für mich und für andere. Nehmen wir doch diese Gs mit auf den Weg. Und im Zusammenhang eben mit dem Vers von heute, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Diesen Zusammenhang mitzunehmen. Die Sünde führt zum Tod. Durch das Gesetz dürfen wir aber die Sünde aufdecken. Und durch Jesu Tod, der ein perfektes Sündopfer für uns alle gegeben hat, dürfen wir mit unserer Bekehrung hin zu ihm etwas Perfektes in uns haben, was Unsterbliches. Unsere Berechtigung für die Testamentseröffnung im Himmel in unserem Herzen tragen, in unserem Leben. Da sind wir immer wieder herausgefordert. Auch das gemäß dem Wort Gottes zu leben. Ich möchte noch beten und dann anschließend singen wir, glaube ich, ein Lied. Wow, Vater im Himmel, ich staune immer wieder, einfach wie du einen perfekten Plan hast. Wie du von Anfang an schon einen Plan mit der Welt hattest. Und dieses Problem der Sünde, der für dich wirklich ein Problem ist, das größte Problem überhaupt, angegangen bist. Ich staune über deine Kompromisslosigkeit auch. Und doch über deine Liebe zu uns Menschen, dass du immer bemüht warst und bist, zu den Menschen eine Brücke zu schlagen, zu den Menschen eine Beziehung aufzubauen. Und das ist dir so wichtig, dass du deinen eigenen Sohn nicht geschont hast, um das zu machen. Herr, ich bitte dich, dass wir wirklich dem Widersacher auch, obwohl er uns die Frucht, die verlockende Frucht entgegenstreckt, stark sein können, auch diesen Sachen zu widerstehen, auch zu erkennen, was dran ist. Und dass du uns die Kraft gibst. Danke, dass wir das nicht aus uns heraus müssen, sondern dass du da bist, uns Kraft und Energie schenkst dafür. Schenk uns aber die Bereitschaft, immer wieder da auf dem Weg dran zu bleiben. Amen.